Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir fragen Menschen, die Mannschaften oder Vereine besser machen und fragen vor allem danach, wie sie das machen. Und was wir feststellen ist, sie wissen alle viel über Fußball, ganz oft steckt auch ein Mensch dahinter. Heute auch wieder ein Mensch, ein Experte, ein Chef der TSG Hoffenheim und der heißt Andreas Schicker.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Andreas, schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Und ich fange mit einem Zitat an. Andreas, es hat jemand über dich gesagt, er ist ein fantastischer Manager und ein wunderbarer Mensch. Er ist der Architekt und Garant für den größten sportlichen Erfolg unseres Vereins seit sehr langer Zeit. Hat wer über dich gesagt?
Ich glaube, das ist Christian Ilzauer.
Dietmar Hopp.
Dietmar Hopp, ah, schön. Aber Chris hat auch so in die Richtung was gesagt. Ja. Aber natürlich von Dietmar freut es mich auch sehr.
Ja, Dietmar Hopp, vielleicht zur Erklärung, das ist ja der Mann, nicht nur hinter einem riesen Konzern SAP, sondern eben auch der Mann hinter der TSG immer noch. Was bedeutet dir das, wenn jemand mit der Erfahrung und all dem, was hinter dieser Person Dietmar Hopp steckt, dir sowas sagt oder mitgibt?
Der Austausch mit Dietmar war immer sehr gut, vom ersten Moment, wie ich hierher gekommen bin. Und das ist schon was Besonderes. Speziell kann ich mir am Anfang erinnern, wenn du mit Dietmar Hopp auf einem Tisch sitzt, ja, dann war das für mich schon, wo ich einfach diese Aura gespürt habe und großen Respekt vor diesen Herren einfach habe, weil ich einfach tagtäglich merke, was er nicht nur für den Fußball gemacht hat, für die TSG Hoffenheim, sondern für die gesamte Region. Mein Sohn ist 4 Jahre und du brauchst nicht weit fahren, wo ein Spielplatz ist, à la Hopp, den der Dietmar gebaut hat. Ja, und viele solche sozialen Dinge. Ja, und das ist für mich beeindruckend. Es ist immer wieder schön, wenn ich mit Dietmar auf einem Tisch sitzen kann und speziell, wenn ich mit ihm über Fußball sprechen kann, weil da merke ich, dass er sehr, sehr glücklich ist.
Versteht er viel vom Fußball inzwischen?
Ja, also er hat eine Grundahnung vom Fußball, ja. Und man darf das auch, wenn jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste auch ist, nicht unterschätzen, wenn ich ihm irgendwann einmal irgendeine Zahl genannt habe von einem Spieler, die kommt, die merkt er sich und die kommt sehr schnell auch wieder. Und das ist schon schön. Und vor allem, wenn man merkt auch, wie er das gelebt hat, auch im Laufe der Jahre, ja, und wie viel Emotionen da auch bei ihm dann dabei sind, das ist schon schön zu sehen.
Und ruft dann nach dem 4-0 oder nach dem 0-4 auch mal an und sagt, Andreas, das hat mir jetzt sehr gut gefallen oder gar nicht?
Der Austausch ist immer so, dass ich vor dem Spiel mit ihm telefoniere und da hat er immer einen Tippberat auch. Und das muss ich wirklich sagen, der hat speziell in den letzten Wochen oft gut gepasst.
Gibst du das dann weiter an den Trainer und
ja,
an die Mannschaft?
Ja, sagt er schon auch, wenn man dann drüber redet. Der Dietmar hat auch das und das getippt. Und das ist ihm einfach wichtig, dass man den Dietmar in dieser Phase jetzt auch voll mitnimmt. Ja, weil ich glaube, ohne ihn wäre wär das alles nicht möglich gewesen.
Ist ja auch eine spezielle Phase, aus der du jetzt gerade kommst. Gehen wir gleich natürlich noch näher drauf ein. Also wir haben auch mit Norwegern gesprochen und mit Holländern, natürlich mit ganz vielen Deutschen. Du bist der erste Österreicher übrigens.
Ja. Okay, freut mich.
Starke Bundesliga-Fraktion ja auch. Der Österreicher in Deutschland schon historisch immer. Und das erste Mal so ein bisschen hier mit Kabinenfeeling. Wir sind nämlich im Campus vom Deutschen Fußballbund und netterweise dürfen wir hier sein. Ja, vielen Dank dafür. Du bist zum ersten Mal da. Hast du ein bisschen was gesehen? Wie gefällt es dir hier?
Ja, ich bin wirklich das erste Mal auch hier und bin schon beeindruckt, weil hier eine Infrastruktur geschaffen wurde, die, glaube ich, alle Stücke spielt. Wie gesagt, ich bin jetzt einmal durchgegangen, aber wenn ich auf die Plätze runterschaue und auch wie modern das Gebäude jetzt am ersten Blick wirkt, ist das schon sehr zeitgemäß und freut mich, dass es den DFB gelungen ist, auch hier so ein Gebäude hier herzustellen.
Jetzt kommst du gerade von der DFL, gar nicht weit weg, deswegen haben wir uns hier verabredet. Was war da auf der Tagesordnung?
viele spannende Punkte. Auch Knut Kircher war da, was das Schiedsrichterwesen angeht, weil ich glaube, die letzten Wochen da auch sehr herausfordernd waren und diese Dinge wurden unter den Sportverantwortlichen diskutiert. Auch da gehen die Meinungen.
Wer war alles da von den Verantwortlichen?
Ja, alle Geschäftsführer, Sportdirektoren, die man aus der Bundesliga, okay, aus der ersten Liga kennt. Und natürlich auch da gehen die Meinungen ein Stück weit auseinander. Aber ich bin der Meinung, dass man ja in den letzten Wochen schon gemerkt hat, dass das ein Stück weit auch schwieriger geworden ist und kann manche Situationen dann auch nicht nachvollziehen, warum man den VAR in der einen oder anderen Situation nicht besser einbindet. Weil wenn man redet immer von klaren Fehlentscheidung, ich glaube, keiner weiß mehr, was eine klare Fehlentscheidung ist, aber ich bin immer der Meinung, wenn er zumindest rausrennt, sich das anschaut, dann zurückkommt dann und auch bei seiner Entscheidung bleibt, dann hat er sich angeschaut und das fehlt mir so ein bisschen.
Mhm. Wie lange ist das Thema diskutiert worden, der Schiedsrichter, wenn es so viele unterschiedliche Meinungen gibt?
Ja, ich bin ja auch zu dir zu spät gekommen heute. Wir waren ja schon um 15 Uhr verabredet, ist dreiviertel Stunde zu spät worden. Also kannst du dir vorstellen, dass das Thema ein bisschen länger dauert hat.
Gibt es auch welche, du musst natürlich jetzt keine Namen nennen, die sagen, so können wir das nicht mehr machen? Also die es grundsätzlich in Frage stellen?
Ja, grundsätzlich glaube ich, vom VAR kommen wir nicht mehr weg. Aber ich glaube, dass man schon wieder eine klare Richtung braucht. Ja, ich glaube, das ist ein Thema dann, was man nach der Saison definitiv wieder aufarbeiten muss. Ich finde auch, das war über lange Zeit der Saison, so im Herbst, das war gut. Vielleicht auch, weil es uns persönlich dann weniger betroffen hat. Mhm. Glaube ich, aber es war gut. Und jetzt finde ich im Jahr 26, dass schon Dinge dabei sind, die kann ich nicht nachvollziehen. Und da glaube ich, muss man sich das schon in der Gesamtheit noch einmal anschauen.
Ist denn diskutiert worden, ob man vielleicht tatsächlich nur faktische Entscheidungen nimmt? Also Tor, nicht Tor ist ja klar belegbar. Abseits, kein Abseits ist auch klar belegbar. Das ist halt, entweder du bist Abseits, du bist nicht. So, da kann da keiner sagen, ja, Hand, ja, nein, ist es Absicht, ist es keine Absicht. Elfmeter, ja, nein. Also Challenge, ist das auch nochmal diskutiert worden?
Ja, ich glaube, von der Entwicklung her geht es eher in die andere Richtung, dass noch mehr dazukommt, auch in Richtung, ob der Ball dann bei der Seitenlinie im Aus war oder nicht und andere Regeln. Ich glaube, es wird eher komplizierter wie einfacher. Ich bin der Meinung, dass der VAR ein gutes Tool ist, ja, aber es wird aus meiner Sicht nicht immer optimal eingesetzt und daran muss man, glaube ich, arbeiten und am Ende auch den Hauptschiedsrichter die Verantwortung lassen. Und da verstehe ich nicht, warum, dass man nicht einmal mehr ihn rausholt. Ich weiß, da gibt es Unterbrechungen, aber er kann ja bei seiner Entscheidung bleiben und das ist einfach, wo ich glaube, dass man da wieder hin muss.
Machen wir einen Sprung zur DSG, den ersten. Die TSG steht kurz vor der nächsten Champions-League-Saison. Ist ja ein guter Satz, ne?
Ein schöner Satz, ja. Also wie ich herkommen bin, war auch von dieser Phase Julian Nagelsmann sehr oft die Rede und dass man es so schnell jetzt hinbekommen haben, wenn man die letzte Saison speziell hernimmt und wirklich davon reden kann, auch wenn der Weg noch 12 Spiele weit weg ist, ist es schon, ja, schon schön. Ja.
Kommt aus dem Abstiegskampf quasi.
Ja, also aus einem sehr, sehr harten Abstiegskampf, der sich wirklich über das ganze Jahr gezogen hat. Wir haben nie jetzt eine Phase in der letzten Saison dabei gehabt, wo man gefühlt einmal einen Schritt da von hinten weg gemacht haben und am Ende bis zum letzten Spieltag gezittert haben. Und ich glaube, mit 31 oder 32 Punkte dann die Klasse gehalten hat, das war dann schon auch, da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen.
Hast du mal an dir gezweifelt?
Ja, ich war schon überzeugt auch von dem, was ich mache und auch überzeugt, dass das in Graz halt gut funktioniert hat. Aber natürlich kommen dann auch Momente im Frühjahr dann, wo man wieder dann ein Spiel verloren hat und wieder irgendein Thema daherkommen ist, wo man sich dann schon hinterfragt, okay, vielleicht hat der ein oder andere recht gehabt, das geht in Österreich, aber nicht in Deutschland. Aber letztendlich habe ich nie dann an dem gezweifelt, an dem Großen gezweifelt. Aber es waren sicher Tage dabei, wo man ins Nachdenken kommt. Und letztendlich bin ich froh, dass dann in dieser ruhigen Phase im Ende Mai, Juni, der Kopf wieder sehr klar geworden ist und wir in Richtung Marschieren gekommen sind, auch was die Planungen und die Struktur angeht.
Kannst du uns denn eine Sache sagen, die in Österreich definitiv geht und in der Bundesliga nicht?
Ja, ich glaube, grundsätzlich gilt man schon in Österreich als eher lockeres Volk und vielleicht kann man den ein oder anderen lockeren Spruch in Österreich schon einfacher sagen wie hier in Deutschland. Da muss man schon eher aufpassen, vor allem in gewissen Themen, die will ich jetzt gar nicht näher nennen, wo jedes Wort ja im Mund umgedreht wird. Und das vermisse ich schon ein bisschen an Österreich.
Also du musstest dich umgewöhnen, ne?
Ein bisschen schon, was den Dialekt angeht, gar nicht einmal so. Ich hoffe, dass mir jetzt jeder versteht, aber,
ja, doch. Ja, schon.
aber gar nicht so arg, sondern ja, ich habe das jetzt ja auch in dem Jahr selber erlebt, in Hoffenheim selber, wo man in gewissen Sitzungen halt ja nicht mehr laut denken darf. Und das wurde mir schon ein Stück weit genommen und das finde ich. Ist auch schwierig, tut mir ein bisschen weh, muss ich sagen.
Es ist ja, ich formuliere es jetzt etwas provokant, fast schon überraschend, dass du noch da bist in der Funktion. Es hat ja jetzt in den letzten Wochen, war es ja ein drunter und drüber in Hoffenheim. Du hast gesagt, Kasperletheater, jetzt bist du alleiniger Geschäftsführer. Also du bist sozusagen mit einer Machtfülle ausgestattet, so wie du es noch nie warst. Bist du froh, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist? Und vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren, was abgelaufen ist.
Ja, also, dass ich die Themen jetzt im Laufe der Saison, die sich rundherum abgespielt haben, nicht gebraucht habe, das, glaube ich, liegt auch auf der Hand. Ja, ich hätte gerne den guten sportlichen Weg, den wir definitiv eingeschlagen haben, dann als Hauptverantwortlicher so verfolgt, dass ich die Themen nebenbei nicht gehabt habe. Das hat sich dann im Herbst dann so ergeben. Hätte auch gerne darauf verzichtet. Und letztendlich, was jetzt im Frühjahr passiert ist, war für mich selber dann sehr überraschend, weil ja eine mögliche Abberufung dann auch meiner Person in den Raum im Raum gestanden ist. Und dass ich jetzt alleine hier sitze, ist dann eine Entscheidung auch der Gesellschafter, die da gesagt haben, sie wollen jetzt keinen Schnellschuss machen und in dieser Position oder in meiner Funktion jetzt, dass ich das Gesamte auch leite. Und das ist natürlich auch schön zu hören, dass sie mir das auch zutrauen. Aber natürlich weiß ich, dass auf sich das auch nicht geht, weil der Verein mittlerweile auch gewachsen ist und wir dann definitiv ab Sommer da auch einen Geschäftsführerkollegen dann, oder dass ich das sehr gerne wieder auch begrüßen würde, weil ich auch in vielen Teilen ja auch kein Experte bin. Ja, aber wir kriegen das jetzt auch definitiv so hin und für mich war immer das Wichtigste, dass wir vom Sport nicht so weit wegkommen. Wir sind der Fußballverein, wir sind der Dorfverein. Und da ist das Wichtigste, was passiert am Platz. Und das werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten so verfolgen.
Gab es denn eine Situation, wo du tatsächlich gedacht hast, an einem bestimmten Tag, ja gut, ich weiß nicht, ob ich hier abends noch als Geschäftsführer, sportlich Verantwortlicher rausgehe?
Ja, das war definitiv so, weil ich ja den Zettel der Einberufung der Gesellschafterversammlung mit Tagesordnungspunkt, Abberufung, Andi Schick als Geschäftsführer gelesen und gesehen habe. Ja. Und dann war ich natürlich sehr überrascht und habe das natürlich im ersten Moment auch absolut nicht verstanden, weil ich schon gewusst habe, dass das jetzt auch für den Verein, wenn das wieder groß wird, dann auch wieder Schlagzeilen sind, die man in der Phase ja gar nicht brauchen. Ja. Und ja, bin dann froh gewesen, dass auch Dietmar Hopp und auch sehr viele Mitarbeiter, Sponsoren in dieser Phase, auch Spieler, Trainer hinter mir gestanden sind und dann schon auch gezeigt haben, wie es gemeinsam geht. Und wir sind zusammengerückt und der gesamte Verein hat sich da schon sehr solidarisch auch meiner Person gegenüber gezeigt.
Also würdest du sagen, du hast das politische Spiel 4-0 gewonnen in Hoffenheim? Oder war es 2-1?
Ich will ja, jeder, der mich kennt, weiß ja, ich bin ja kein streitbarer Mensch oder der ja ständig aneckt und das will. Im Gegenteil, ich habe immer gesagt, ich will Ruhe, ich will da ruhig arbeiten und darum sind ja Themen in dem Jahr dahergekommen, auf die hätte ich gerne verzichtet. Ich will nicht vor Gericht sitzen, ich will nicht in einer Gesellschafterversammlung Anwälte dabei haben. Ja? Und das sind Themen, wo ich mich selber gefragt habe, wo führt das hin? Ja?
Hattest du das? Hattest du Anwälte dabei?
Ich habe keinen dabei gehabt, so. Sondern die Gesellschaft.
Ach so, insgesamt, ja.
Genau. Und das ist einfach ein Thema, wo man nicht braucht, ja, weil es geht ja nur gemeinsam. Und darum hätte ich mir vieles gerne erspart. Und bin jetzt aber wirklich froh, dass es so ist, wie es jetzt ist, ja. Und das muss ich wirklich auch der Mannschaft hoch anrechnen, dass sie den Fokus auf das Wesentliche auch Trainerteam nie verloren haben. Und ich natürlich mit Christian Ilzer schon ein Verhältnis habe, wo ich ihn aus Graz sehr gut kenne und ihm auch dann gut mitgenommen habe in gewissen Situationen.
Also wenn sowas bei den Bayern passiert wäre, rein theoretisch, wären alle Zeitungen bundesweit wochenlang damit voll gewesen. Da hätte es, glaube ich, in der ARD noch einen Brennpunkt gegeben, sozusagen eine Sondersendung. Das ist ja fast schon gut, wenn man dann in Hoffenheim ist, wo es dann etwas kleiner ist. Aber wäre der Trainer zurückgetreten, wenn sie dich abberufen hätten?
Ich glaube, das ist eine Frage, die muss man dann in Christian Ilzer selber stellen. Ja, jeder weiß, dass das Verhältnis Chris und meine Person sehr, sehr eng ist und auch persönlich mittlerweile über die Jahre geworden ist, persönlich freundschaftlich auch geworden ist. Und da haben wir uns eng ausgetauscht. Und ich glaube, in der Situation hat ja wirklich keiner Verständnis gehabt, warum jetzt, ja. Also, man kennt ja die Gesetze im Fußball. Wenn ich die vorherige Saison hernehme und man sagt, du, der kleine Österreicher hat das nicht hingekriegt, ja, jetzt in den Dreivierteljahr, ja, tu man weg, ja, ist das so, ja. Aber nicht jetzt, wo man einen Weg gestartet ist, der ja auch nachhaltig aus meiner Sicht vielversprechend ist.
Ich weiß, du hättest Alternativen gehabt. Er nickt ja. Nur, aber ist gut, das reicht ja. Also du bist qua Expertise und weil du eben so bist, wie du bist, natürlich auch von anderen, wenn ich sagen, entdeckt worden, aber die wissen, was du kannst, ne? Was du, wie deine Ausrichtung ist und ist ja klar, ist ja gut, dass es Interesse gibt dann noch von anderen Vereinen. Du bist ehemaliger Linksverteidiger?
Stimmt, ja.
Wir fallen ein, Andi Brehme, Marcello, Maldini, Roberto Carlos. War das so deine Kategorie?
Roberto Carlos war schon mein, ist irgendwo auch meine Zeit oder mein Idol, aber ich war schon eher ein Oldschool Linksverteidiger. Ich würde mich so beschreiben, ein schlechterer Vladimir Kufal, ja, auf der verkehrten Seite, ja. Also auf der linken Seite, der gut flanken konnte, ja, aber ja, jetzt eher schon wirklich aus der flachen Viererkette herausgespielt hat und nicht da auf und ab gebrennt ist.
Okay, dann sage ich den Zuschauern und Zuhörern nochmal kurz, wo du herkommst, was du gemacht hast und wenn du einen Fehler findest, sofort eingreifen, Andreas. Also geboren am 6.7.86 in Bruck in der Steiermark, aufgewachsen auf einem Bergbauernhof, verheiratet, einen Sohn, hast du gerade schon gesagt, der ist 4 Jahre alt, ehemaliger Profifußballer, unter anderem Austria Wien, in Ried oder Wiener Neustadt. Dann schwerer Pyrotechnikunfall 2014, besprechen wir gleich auch noch. Das hat dein Leben logischerweise sehr verändert. Verlust der linken Hand 2016, Comeback als erster Spieler weltweit, deine Armprothese im Profifußball. Haken wir da kurz ein. War dir das bewusst, dass du der Einzige bist, der im Profifußball mit einer Prothese spielt?
Ja, zu dem Zeitpunkt schon, weil ich habe damals müssen auch eine myoelektrische Prothese, die ich jetzt im Alltag auch bewegen kann, ja, und die natürlich sehr unterstützend ist. Aber wir haben zu der Zeit auch so eine eigene Sportprothese entwickelt, die dann auch, die ich auch zur FIFA schicken musste und die freigegeben wurde dann, weil es natürlich so ist, dass die jetzt, was ihr jetzt habt, im Alltag zu hart war und da wurde das dann schon bekannt, ja.
Das heißt, die ist extra für den Sport entwickelt worden, dass du dich mit der Prothese nicht verletzt und deine Gegenspieler oder Mitspieler, genau, wenn es mal irgendwie zum Gerangel kommt, auch nicht. Ne?
Genau, die Überlegung war natürlich auch, dass man ohne spielt, ja, aber dadurch, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt 2 Arme gewohnt war und auch für den Schwung und zum Sprinten und für das Gleichgewicht war das dann schon gut und als linker Verteidiger musst du auch Outen werfen, ja, das habe ich auch dann natürlich gemacht. In Österreich hat man das gewusst, aber ich habe auch in dem Zeitraum internationale Freundschaftsspiele gespielt. Ich glaube, da wurde oder haben die meisten das ja gar nicht gemerkt, ja, weil es irgendwo dann ja normal auch wurde. Ein bisschen langsamer bin ich, glaube ich, worden dadurch. Und es war für mich einfach nochmal ein schöner Beweis und das war auch mein erster Gedanke nach meinem Unfall. Ich will wieder kicken. Ja, die Füße haben ja nichts, so jetzt naiv und einfach gedacht. Und an dem habe ich dann wirklich gearbeitet. Und wenn ich an die Reha-Zeit zurückdenke, wo du mit so einer Amputation ein Leichtverletzter bist, dann war das für mich wie ein langes Trainingslager. Also ich habe da richtig viel trainiert, ich habe Gas gegeben, ich war außer den Zeiten sofort irgendwo am Fußballplatz habe trainiert und bin dann gut, so ziemlich fit zurückgekommen und das war absolut mein Ziel und war dann schön, dass das auch dann gelungen, dass mir das gelungen ist.
Vertiefen wir gleich noch ein bisschen, auch was das mit dir gemacht hat und womöglich auch mit denen, die du jetzt betreust oder auf die du aufpasst, wie dein kleinen Sohn zum Beispiel. Also man gibt ja immer viele Dinge weiter. Erstmal zu Karriereübergang ins Management nach der aktiven Karriere 2017-18, Chefscout und später Geschäftsführer in Graz. Dort Meister 23, Cupsieger 23, Double 24. Seit Oktober 24 jetzt Geschäftsführer bei der TSG, Vertrag bis 2029. So. Und großer Umbruch im Sommer. Starten wir da nochmal mit 30 oder über 30 Kaderbewegungen. Und ihr habt ja wirklich eine super junge Truppe mit einer tollen Spielidee. Ich kenne keinen, der gesagt hat, die TSG ist unter den Top 4 in dieser Saison. Also es ist ja schon relativ spät in der Saison. Hattet ihr jemanden außer eurer eigenen Überzeugung, der gesagt hat, ja, Top 4 Champions League ist möglich?
Ja, im Sommer auch nicht. Ja. Das war dann schon für mich noch einmal eine andere Kategorie von der Einschätzung her auch und irgendwo war so einstelliger Tabellenplatz. Sky-Experte Lothar Matthäus hat uns ja sogar auf einen Abstiegsplatz getippt. Das haben einige im Büro hängen bei uns.
Tatsächlich?
Ja, sicher. Ja.
Das sage ich ihm.
Ja, von dem her auch schön, dass man, ja, das Gefühl war aber dann schnell da, dass es in eine andere Richtung gehen kann, aber dass die Mannschaft in der Saison jetzt so eine Entwicklung nimmt, war auch nicht zu erwarten.
Und was hätte das denn bedeutet, wenn ihr direkt gemerkt hättet, okay, es geht jetzt nicht so auf, sondern es geht so weiter wie in der letzten Saison?
Wie gesagt, im Trainingslager in Seefeld im Sommer habe ich schon gemerkt, die Jungs sind gerne zusammen, verbringen gerne Zeit. Die Gesichter, die länger da sind von Hoffenheim, die haben auch irgendwie keinen Bock mehr gehabt auf die letzte Saison, habe damit abgeschlossen. Dann haben wir ein paar gute Routiniers dazugeholt und eben ein paar gute Jungs. Und das soll ja auch der Weg irgendwo dann von Hoffenheim sein, ja, für den ja auch seinerzeit speziell unter Ralf Rangnick vor knapp zwei Jahrzehnten schon gestanden ist. Ja. Und da wollte man wieder hin.
Hast du den mal getroffen, Ralf? Also sicherlich,
ja,
aber hast du
genau,
über die TSG-Zeit gesprochen?
Ja, ein paar Mal telefoniert und hat dann natürlich auch alles sehr gut beschrieben. Ein paar Situationen habe ich wieder erlebt.
Okay.
aber ja, bin mit Ralf natürlich dadurch, dass er österreichischer Nationaltrainer ist, auch immer wieder im Austausch und finde auch, dass er dem Verein eine richtige Klarheit gegeben hat, wo ich teilweise auch das heute noch merke, obwohl es ja im Fußball ja fast eine Ewigkeit ist, ja, und wenn man da zurückschaut. Und das hat schon auch einen großen Teil in der Geschichte beigetragen.
Mit Julian Nagelsmann auch mal über die TSG gesprochen?
Nein, habe ich noch nicht. War jetzt immer so, dass sie das überschnitten hat, wenn er im Stadion war. Aber natürlich auch er ist ein Kind, wenn man so sagen kann, der TSG. Und da sind alle noch extrem stolz. Es gibt mittlerweile sehr viele Entdecker, wie es halt immer so ist, wenn einer rausgeht. Wer es letztendlich war, weiß ich nicht, aber da haben sie schon einige positioniert.
Ich glaube, am Ende hat er sich selbst ein bisschen entdeckt. Ne,
durch seine... Genau, also, aber man weiß ja, wie das immer ist, ja, dann habe ich entdeckt. Ja. Aber prägende Zeit und auch, glaube ich, das war auch irgendwo die Schwierigkeit. Das ist ja auch im Fußball, glaube ich, jetzt nichts Neues, wenn dann so eine Ära wie unter Julian geprägt wird, die dann, wo auf einmal auch ein neues Spielsystem ist, neue Positionen mehr oder weniger erfunden werden, neues Wording für die Positionen erfunden wird, dass der Verein irgendwann dann aber auch vergessen hat, den nächsten Schritt wieder zu gehen. Aber das ist ja auch was Normales, dass man da hängen bleibt. Und das habe ich noch bei Ankunft mehr oder weniger 24 erlebt, obwohl er, glaube ich, 19 oder 18 vielleicht sogar schon weggegangen ist. Und das ist aber auch jetzt nichts Untypisches im Fußball.
Christian Ilzer sagt über dich, wir sind auch Freunde. Ihr habt eine erfolgreiche Zeit in Graz verbracht, habt Titel gewonnen. Wie geht das, frage ich mich. Also ich weiß, dass Vertrauen wichtig ist. Freundschaft ist toll, aber ihr seid ja auch in einer Abhängigkeit voneinander, wo das vielleicht, ich will nicht sagen, im Weg stehen kann, aber wo es mal kompliziert wird, sagen wir es so.
Ja, das haben wir jetzt ja auch im Frühjahr erlebt, ja, wo halb Deutschland ja den Christian auch schon abgeschrieben oder rausgeschrieben hatte und die Überschrift schon gehabt hat. Ich glaube, es ist wirklich speziell bei uns, weil wir das wirklich sehr, sehr gut trennen können. Also hinter verschlossener Tür, wenn es um Richtung Kader, um Richtung Weiterentwicklung vom Verein geht, da ist es schon auch, dass richtig diskutiert wird, dass man ja auch vielleicht nicht immer der gleichen Meinung sind, aber es war bis jetzt immer so und das wird auch so bleiben, wenn die Tür dann aufgeht, dass wir dann einer Meinung sind. Ja, und Trainer sind in der ganzen Saison immens unter Druck, ja, und die brauchen dann am Ende auch diese Unterstützung von meiner Position, ja, und die kann ich den Chris geben, ja, aber natürlich, wenn es um Zukunft, um Kader, um personelle Geschichten geht, da wird auch diskutiert und am Ende sind wir halt einer Meinung und das Freundschaftliche, das hat sich auch entwickelt. Es ist nicht so, dass ich den Chris seit 10 Jahren kenne. Ich habe den Chris genau richtig kennengelernt, wie ich ihn nach Graz geholt habe. Zuvor sind wir uns als Gegner über den Weg gelaufen und das hat sich dann ergeben und da ist das nicht nur mit Christian Ilzer so, sondern auch mit dem gesamten Staff, das ich dann letztendlich auch aus Graz mitgenommen habe, wo sich jeder seine Stärken einbringt und jeder am Ende aber dann auch sich selbst so kritisch ist und schon genau weiß, wo geht es jetzt um die TSG oder um den Verein und wo geht es auch um andere Dinge.
Und wenn er dann irgendwann mal kommt und sagt, du Andi, ich habe ein gutes Angebot, anderer großer, vielleicht Traditionsverein, ich würde gern gehen, wärst du dann enttäuscht?
Ich glaube, dass man dann darüber sprechen muss, ja, und wenn das passiert und das ist noch einmal ein super Step für den Chris, ja, dann freue ich mich für ihn, ja, weil er super Arbeit gemacht hat. Ich habe auch in dieser Phase nicht gezweifelt. Er hat nicht der Trainer sein können, der in Graz sein konnte, aber auch, weil ich in gewissen Phasen gesagt habe, du, das müssen wir jetzt anders machen, weil sonst kommen wir nicht drüber. Und das hat er.
Zum Beispiel?
Ja, es war auch meine Einschätzung so, dass ich die Qualität des Kaders viel zu gut eingeschätzt hatte und dann zu ihm gesagt habe, du, wir machen unser Ding, ja, zu 100% vom ersten Tag an, die Qualität ist da, ja, und letztendlich haben wir aber gesehen, dass auch diese Qualität, ja, die definitiv da ist, nicht auf dem Platz zu sehen war, weil einfach kein Team da war. Und heute, das ist auch mein Learning, mein größtes Learning, würde ich das nicht mehr so machen. Ich würde sagen, du, man führt das jetzt einmal fort, man schaut sich das an, ja, und steigert im Laufe der Saison. Und wir sind mit 100 rein, ja, und müssen dann wieder ein Stück weit zurückdrehen, ja. Aber trotzdem haben wir viele Erkenntnisse gewonnen, weil wenn das Jahr, letztes Jahr dann so gelaufen wäre, dass wir dann vielleicht Neunter geworden sind, weil wir irgendwann einen Lauf oder ein paar Punkte, dann wäre der Verein oder alle auch nicht so bereit gewesen für diese große Veränderung. Und das habe ich schon in dem Jahr gemerkt, diese Demütigkeit. Und jetzt müssen wir mal diese Wohlfühloase da aufbrechen. Und das haben wir definitiv gemacht.
Ihr habt in Graz zusammen 9 der ersten 10 Spiele verloren. Du hast erzählt.
Da war ich aber noch nicht da.
Ja, aber genau. Aber er kam doch dann mit Visionen und genau. Mit einem Zettel.
Genau.
Da stand was drauf oder was war drauf? Also, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja, genau. Das war, ich bin Sportgeschäftsführer geworden am 1. Mai und aufgrund von Corona war das alles ein Stück weit nach hinten verschoben und Meistergruppe 10 Spiele, 9 verloren und dann habe ich müssen den Trainer entlassen in Graz und dann bin ich auf Trainersuche gegangen. Letztendlich ist der Chris dann im Juli geworden und dann habe ich gesagt, du, wir müssen auf einen Berg gehen in der Steiermark, um so die Ziele zu definieren. Das hat er eine gute Idee gefunden. Dann sind wir raufgegangen und dann hat er gesagt, okay, jeder Spieler soll seine Vision aufzeichnen auf einem Zettel, wo er hin will. Der Chris hat auf einem Zettel Papier ein Cabrio aufgezeichnet, wo er mit der Meisterschale am Hauptplatz fährt. Und ich dachte, okay, spannend. Natürlich, ich war noch ein bisschen geprügelt von den 9 Niederlagen, aber dachte, okay, wenn wir mal in die Meistergruppe wieder kommen, passt das. Aber so ist er, so denkt er, ja, und er hat ja was Ähnliches auch in Deutschland schon gemacht, wo man gemerkt hat, wie er denkt, und das zeichnet ihn aus und das lebt er, finde ich, auch tagtäglich
was war das?
Vor.
Was hat er in Deutschland gemacht?
Ja, er hat ja von der Meisterschaft auch gesprochen in einer Phase, wo das so war, wo das nicht unbedingt, wenn du um einen Abstieg spielst, nicht unbedingt realistisch auch ist. Aber so denkt er und das zeichnet ihn auch aus. Und Chris weiß dann schon auch, wie er wann was platziert.
Reicht es als Trainer, viel Expertise zu haben, ein guter Trainer zu sein? Ich habe manchmal so das Gefühl, also jetzt Beispiel Horst Steffen bei Bremen, der war auch bei uns im Podcast mit Elversberg, tolle Arbeit gemacht und ich hatte so das Gefühl, es ist irgendwie ein toller Mensch, ein toller Trainer Und das reicht trotzdem nicht. Ne? Also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ja, also ich finde, ja, hat sie in Elversberg, wo man auch Leihspieler, wo die Fisnik oder Mo, der Ma, die schwärmen von ihm und dann trotzdem hat man gesehen, dass es dann in Bremen schwierig wurde. Und ich glaube, am Ende muss es natürlich zusammenpassen und ich weiß, dass bei Traditionsvereinen das vielleicht noch einmal dann auch schwieriger wird mit dem Druck vom Außen und vielleicht hätten wir oder hätte ich auch in Chris, wenn wir bei einem Traditionsverein gewesen wären, auch den Sommer nicht rübergebracht. Aber ich glaube, es gehört dann schon auch mehr dazu, ja. Und das eine ist die fachliche Expertise, die, glaube ich, jetzt jeder mittlerweile schon mitbringt, mit seinem Team, mit den Analysten, was da alles dahinter steckt. Aber ich glaube, dann tagtäglich das den Jungs zu vermitteln und auch jetzt ein Bild dazu zu geben, wo wir hinwollen, das finde ich, gehört genauso dazu. Und da kann ich nur von Christian Ilzer sprechen, dass er auf der einen Seite einen klaren Plan hat, weil er auch ewig lang schon Trainer ist. Ja, das unterschätzt man ja auch, weil er halt früh auch eine Verletzung hatte. Da, auch was die Idee angeht, total klar und auch akribisch ist. Aber vielmehr beeindruckt mich auch, wie er es schafft, Woche für Woche dann auch eine Geschichte dazu zu erzählen. Ja, und das ist im letzten Jahr bei der Mannschaft jetzt nicht so gut angekommen. Ja. Und in dem Jahr, finde ich, hat sich das noch einmal jetzt ja, entwickelt und es hat sich auch ein Team dabei entwickelt. Und das ist schon ja, richtig schön, wenn man das jetzt so mitverfolgt.
Mhm. Dann versuchen wir es mal plakativ. Also du hast 4 Puzzleteile für einen neuen Trainer. Ja? Also ein Puzzleteil ist natürlich Expertise. Ne? Was kann er, was hat er?
Spielidee.
Ja. So, Spielidee, das ist Puzzleteil 1. Was ist dann bei dir 2, 3 und 4?
Wie er Spieler, also so sehe ich jetzt in Hoffenheim, wie er Spieler dann auch entwickeln kann, wie er es weiterbringen kann, das liegt dann sehr eng auch beisammen. Dann natürlich auch, wie ist der persönliche Umgang, ja, wie schafft er das? Und das vierte würde ich dann schon auch beschreiben, wie kriegt er auch dann die Medienarbeit hin, weil das ist schon auch ein Ding, wo er den Verein nach außen dann auch repräsentiert und da sieht man dann auch, ja, wie sattelfest ist er da. Und wenn die 4 Punkte oder 4 Teile zusammenpassen, kann das schon erfolgreich sein, muss aber nicht, ja, weil das kennen wir auch alle.
Es gibt auch ein paar Trainer, die schon mal gesagt haben, gehen wir mit den Medien weg, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Funktioniert heutzutage.
Nein, geht nicht mehr.
Ja. Ein paar Schlagworte noch zu eurer Idee. Ne? Also Fokus natürlich junge, entwicklungsfähige Spieler zwischen 18 und, ich sage jetzt mal, Anfang 20. Ihr wollt nicht in Aktionismus verfallen, wirtschaftlich gesund, international konkurrenzfähig, bisschen früher dran sein als die anderen. Das könnte ich ja jetzt, wenn ich 18 Geschäftsführer frage oder sportliche Verantwortliche von der Fußball-Bundesliga, zweite Liga noch dazu, sagen alle, genau so wollen wir es machen. Ne? Also vielleicht, gut, die Bayern jetzt mal, die das ist von einer anderen Kategorie. Ja. So, aber Dortmund vielleicht auch noch, aber nee, Dortmund auch schon. Ne? So, danach wollen ja im Prinzip alle das Gleiche. So, wie hebst du dich ab?
Also ich glaube, dass man jetzt in dem sehr eingespielt sind, ja, weil am Ende gibt es natürlich Sitzungen, wo man über den aktuellen Kader spricht, ja, und dann klar mal definiert, was wir brauchen. Ich glaube, das ist schon auch der Schlüssel. Und natürlich auch mit Trainer, mit Trainerteam, mit Scouting-Team. Und da haben wir natürlich einmal schon sehr kurze Wege. Ja, und das ist eingespielt, das ist gut. Und dann glaube ich auch, den Mut zu haben. Und ich bin dann auch kein Freund, wenn 5 Scouts drüber geschaut haben, wenn die Daten stimmen, wenn der live beobachtet wurde, wenn der Trainer sagt, das passt, dann darf man auch nicht überscouten. Dann muss man auch zuschlagen, mutig sein und das Ding zumachen. Ja, und nicht zu lange um ein dumm eiern, weil wenn ich dann den Spieler das 5., 6., 7. Mal sehe, dann wird es irgendwann, dann sehe ich nur mehr die Fehler. Und das ist dann auch nicht gut, weil es gibt einmal so einen Moment, wo man sagt, das ist er. Und den muss man erwischen.
Ja, okay. Gut, aber ich nenne jetzt mal irgendeinen, sagen wir mal den VfB Stuttgart zum Beispiel. Ja? So, jetzt habt ihr beide einen Spieler, der ist 19, der ist echt gut. Jetzt kommst du und der Kollege vom VfB kommt auch. Wer gewinnt das Rennen?
Ich glaube, das eine ist ja, den Spieler zu sehen, zu scouten, und das andere ist ja, den zu bekommen dann. Und da ist es schon so auch, dass wir sehr geschlossen dann auch auftreten und in der Regel mit dem technischen Direktor Paul Beiduch, der das Ganze vorbereitet, meine Person, aber auch Trainer Chris Ilzer, das Treffen machen, entweder eh physisch oder dann halt per Videocall, und wo der Spieler dann schon merkt, da stehen einmal alle dahinter. Ja, und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schlüssel, dass das nicht so der sogenannte Trainerspieler ist oder der Sportdirektorspieler, sondern dass es der Spieler ist, den die DSG Hoffenheim holen will. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der uns auszeichnet.
Mhm. Ich weiß, du hast ja so eine kleine Auszeit mal genommen, immer so einen halben Tag in der Woche auf der Almhütte in Graz. Gibt's hier, also in Hoffenheim wird es keine Almhütte geben, aber gibt's eine gute Alternative?
Ja, ich wohne ja in Leimen, relativ nahe auch zum Haus von Boris Becker. Mhm. Oder ich glaube, jetzt hat er es mittlerweile schon verkauft.
Ja.
Da ist hinten schon so ein riesen Naturpark Wald auch, und da bin ich dann schon auch gerne, um auch den Kopf dann frei zu bekommen. Und natürlich jetzt auch, wenn die Almhütte dann nicht da ist, ist es jetzt auch so, als junger Familienvater dann mit einem Kleinen Zeit zu verbringen, das ist dann schon auch, wo ich wirklich gut abschalten kann. Wobei natürlich die Almhütte und meine Saunarunde dahinter, die fehlt mir schon sehr.
Ja. Bist du denn immer on eigentlich? Also wenn jetzt gerade André Kramitsch anruft und sagt, ich möchte meinen Vertrag sofort verlängern, gehst du nicht ran?
Jetzt habe ich es rübergelegt, ja, aber in der Regel ist das schon auch was meine Frau ein bisschen bekrittelt. Also diese Quality Time habe ich wirklich vielleicht so einen halben Tag mit meinem Sohn, aber sonst schon ein bisschen zu viel, ja, dass ich erreichbar bin, habe da kein gutes Gefühl dabei, das Handy jetzt einmal so einen Tag weglassen und am Abend draufschauen, das kriege ich nicht so gut hin, weil ja, irgendwo da immer eine gewisse Verantwortung dann auch da ist und das Abschalten dann auch nicht immer so einfach fällt.
Wie erziehst du deinen Sohn? Der ist ja noch klein, aber wird jetzt viel über Social-Media-Verbote gesprochen. Handy wird er noch nicht haben in dem Alter, aber also wird er irgendwann kommen. So lange dauert es dann vielleicht auch nicht mehr.
Versuchen wir schon, wirklich mit weniger Zeit vor dem Bildschirm oder vor dem Fernseher jetzt fast gar nicht, dass er aufwächst. Dass er dann auch ein bisschen das Verständnis kriegt zur Natur. Also ich bin ja, wie du eingangs schon erwähnt hast, auf einem Bergbauernhof aufgewachsen. Und also diese Kindheit, diese Freiheit, die ist für mich, wo ich, wenn ich jetzt zurückdenke an alles, was ich mich so erinnern kann, die ist schon das Schönste, was man so noch in sich trägt. Und das will ich ihm schon ein Stück weit auch irgendwo zurückgeben.
Weil du das gerade so schön beschreibst, diese Freiheit, Selbstbestimmtheit wahrscheinlich auch, wenn du da groß geworden bist, das ist ja ein totaler Widerspruch zu dem, was du jetzt machst. Ne?
Das stimmt, ja. Trotzdem darfst dich in tiefsten Inneren, dann trotzdem zeichnet einen das aus, finde ich. Ja. Und natürlich bist du jetzt getaktet und hast einen strammen Terminkalender und ist ein Termin nach dem anderen. Trotzdem war das schon irgendwo sehr prägend für mich, ja, als junger Bub, da, keine Ahnung, Mittag bis nach der Schule weggegangen und bis am Abend irgendwo wieder zurückkommen und keiner hat gefragt mit den Freunden und so, das, weil es ja egal war, ja, das ist halt so früher gewesen, ja, und das ist schon was Schönes gewesen, ja, für jeden Blödsinn auch irgendwo zu haben.
Ja, aber gut, so ein Bergbauernhof, ich meine, das ist ja trotzdem Arbeit, also irgendeiner muss die Arbeit ja machen. Was würdest du sagen, was ist so das Wesentliche, was du da mitgenommen hast? Also du hast ja eine sehr ruhige, besondere Ausstrahlung. Hast ja eben schon gesagt, Aktionismus ist nicht dein Ding. Also das merkt man jetzt ja auch in dem Gespräch, dass du eine große Ruhe in dir trägst. Ist es das, was du vielleicht am ehesten da mitgenommen hast von der Kindheit?
Ja, vielleicht sogar diese ruhige Art dann noch einmal nach meinem Unfall, ja, weil ich da schon noch einmal geduldiger geworden bin und wenn der erste Gedanke ist einmal wieder, dass du deinen Alltag meistern kannst, dann ist es schon, da wirst du schon am Boden zurückgeholt, ja, auch wenn, ich war nur in Österreich jetzt Profi, aber trotzdem war das dann schon so ein bisschen eine Blase. Und wenn ich ganz weit zurück denke, dann ist dann schon ja, diese Verlässlichkeit auch, was meine Eltern oder tagtäglich diese Arbeit auch zu verrichten, ja, da gibt's keinen Urlaub und natürlich wirst dann auch als Bub da eingebunden, wenn gewisse Arbeiten anstehen und das ist ja, da ist das viel so auch das, wenn ich heute denke, muss man einen Jungen auch beschäftigen, dass er spielt und so, das ist alles so nebenher gegangen und ja, gibt man schon auch irgendwo eine gewisse Bodenständigkeit auch zurück und das ist, glaube ich, in dem Geschäft auch was Gutes.
Was hast du gerne gemacht früher, wenn du mithelfen solltest oder musstest und was hast du überhaupt nicht gern gemacht?
Ja, ich Bergbahnhof kann man sich auch nicht, war wirklich auch alles schräg und steil, ja, und trotzdem habe ich sehr gerne Fußball gespielt und viel Zeit dann auch Fußball gespielt. Wenn der Ball halt runtergerollt ist, hast du müssen wirklich so 200-300 Meter runterlaufen und auch wirklich steil. Das war mühsam und so an den heißen Sommertagen war halt das Gras dann zu mähen, das zum Heuen, glaube ich, sagt man in Deutschland, ja, und das war dann schon auch anstrengend, ja, und das war einfach so. Und trotzdem haben wir es dann den Eltern zuliebe dann immer auch gemacht. Da hat es dann nicht irgendwie eine Gegenfrage gegeben. Das war so. Mhm.
Warst du ein aufsässiger Junge oder ging's?
Nein, da glaube ich nicht. Da ist schon einer, der Energie hatte, ja, und der jetzt nicht ja, mit keiner Bewegung am Abend dann leicht ins Bett gegangen ist, aber schon eher dann, ja. Immer schon eher ein ruhiger.
Was dazugehört, ist dein Unfall. 23. November 2014. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Du hast es ja eben auch nochmal erwähnt. Pyrotechnik-Unfall. Du bist ja eigentlich Linkshänder, hast jetzt eine Prothese links. Und ein Satz ist mir hängen geblieben. Du wärst heute nicht da, wo du jetzt bist, wenn es diesen Unfall nicht gegeben hätte. Warum nicht?
Der Unfall war mit 28 und danach ist der Prozess mit der Reha angegangen und da war für mich klar, okay, ich will nochmal Fußball spielen. Habe dann, glaube ich, noch 50 Spiele in der zweiten Liga in Österreich gemacht und dann war auch Schluss. Und dann habe ich eben einen guten Übergang mit 31, 32 schon gefunden. Und ich glaube, wenn das nicht, oder bin überzeugt, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich ja noch einfach länger gespielt, ja, und wäre jetzt nicht so früh in diese Position dann auch gekommen. Und da hat dann schon das eine in der andere dann gut gegriffen und habe dann einfach gemerkt, dass ich gerade was so Kaderzusammenstellungen, Scouting-Themen angeht, dass mich das halt einfach sehr interessiert und da bin ich schon früh ins Thema rein dann.
Also du hast einen Böller gezündet und dabei die Hand verloren. Das ist
genau. Es war ja natürlich eine blöde Geschichte. Habe einen Böller gehabt, der ist von Silvester des Jahres zuvor ist auf der Almhütte liegen geblieben und dann war da irgendwo auch was defekt, weil er lange gelegen ist und da ist halt zu früh losgegangen und im ersten Moment realisiert man das ja auch nicht, weil du hast ja einen großen Schock auch und dann war es einfach so, dass die Erstversorgung das alles gut funktioniert hat und natürlich, wenn du dann aufwachst im Spital und die linke Hand ist weg und die rechte ist auch zu dem Zeitpunkt dann einbandagiert gewesen, dann war es schon auch schwierig, dass man sich wieder mal helfen lassen oder das Lernen, sich helfen zu lassen. Das war schon auch, was nicht so einfach war und ja, trotzdem war diese Zeit, auch wenn es noch so schwierig war, dann schon sehr, sehr prägend. Und das Wichtigste, glaube ich, war einfach, dass ich immer dieses klare Ziel vor Augen hatte, ich will wieder Fußball spielen. Ja, also jeder Arzt hat mir da abgeraten, ja, und hat gesagt, du, das wird nichts mehr. Und trotzdem habe ich mich davon nicht abbringen lassen. Und das war schon eine prägende Zeit. Und auch wenn es so war, dass natürlich dieser schlimme Unfall war mein Gedanke immer auch der und auch von meiner Familie die Unterstützung, das hätte noch viel schlimmer ausgehen können und mit dieser Einstellung bin ich dann von Tag 1 dann ja wieder zurückgekommen.
Du hast ja eben von der Reha gesprochen, da gibt es natürlich auch noch andere Verletzungen, wahrscheinlich auch noch viel schwerere Verletzungen. Kommt man da in die Versuchung zu sagen, gut, in Anführungsstrichen, dass es nur das ist, jetzt bei all dem, was es ist. Andreas, verstehe das nicht falsch, um Gottes Willen. Dieses Fußballersein ist doch so schön am Ende, dass es sich lohnt, jetzt die Reha so zu bestreiten, wie du es gerade beschrieben hast?
Ja, es hilft auf alle Fälle, wenn du da in der Reha-Klinik bist und du siehst einfach, dass ja, da gibt es eine eigene dann Abteilung, wo nur Amputationen sind und auch die andere Abteilung Querschnittsgelähmte und so, dann bist du am Ende dann nur unter Anführungszeichen leicht verletzt und es hilft und diese Einstellung, die habe ich relativ schnell dann wieder gehabt, dass ich da die Reha wie ein langes Trainingslager gesehen habe. Und ich bin dann, glaube ich, allen Therapeuten dann auch ziemlich am Zeiger gegangen, weil ich halt auch immer Therapien wollte und halt ja wirklich für mich so einen eigenen Trainingsprogramm, dann Trainingsablauf geschrieben habe. Und ja, auf die Zeit denke ich trotzdem, ja, gerne und auch demütig zurück, weil es auch was mit meinem Leben gemacht hat.
Mhm. In Deutschland wird ja immer ein Böllerverbot diskutiert. Also aus unterschiedlichsten Gründen, aber eben auch, weil sich viele Leute verletzen. Steigst du damit ein in so eine Diskussion?
Ja, jetzt natürlich hundertprozentig, aber ich habe es selber gemacht und bin am Land aufgewachsen, wo zu Silvester halt auch ja so Dinge halt aufgemacht werden. Ja. Und jetzt will ich nicht der sein, der dann der oberschlaue Lehrmeister hier steht und sagt, du mach das nicht. Aber natürlich kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, dass es sehr gefährlich ist und dass man das lassen soll. Ja. Weil gerade ich habe immer gut damit leben können, weil es mir selber passiert ist. Ja. Und weil ich am Ende den Böller gezündet habe und mir wurde die Hand amputiert. Ja. Das war für mich am Ende bereinigend. Ja. Wenn das aber passiert jetzt in einem Stadion und es werden andere Menschen verletzt, dann ist das was, wo ich sage, mit dem, glaube ich, schuldgefühlt weiterzuleben, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Und das, glaube ich, kann man mitgeben.
Schaut man denn, wenn einem sowas passiert ist, anders auf Pyro im Stadion?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich diesen Geruch in die Nase bekomme, dann erinnert es mich immer wieder so auch im Dunkeln irgendwo zurück an den Unfall. Das ist schon dieser Geruch vom Schwarzpulver, das hast du dann in der Nase, das ist ein Leben lang in der Nase. Und da weiß ich einfach, wie schlimm das auch ist. Ja. Und trotzdem weiß ich, dass wenn das jetzt irgendwo was ist, was jetzt nicht die Hand verlässt, ja, und da Kontrolle da ist, dass das irgendwo auch zum Fußball dazugehört.
Da gehen die Meinungen natürlich sehr auseinander, Andreas. Ich weiß, also das sind ja auch 1000 Grad und mehr. Ne?
Ja,
also
ja.
Da gibt es im Moment einfach keine klare Lösung. Also es gibt natürlich die sagen auf jeden Fall völlig weg.
Ja,
dann gibt es die, okay, wenn man das so macht, wie du es beschreibst, in einem geschützten Raum und ein bisschen angeleitet, aber das führt jetzt zu weit. Jetzt, wenn dein Sohn mal kommt und sagt, Papa, ich möchte auch gern böllern, was sagst du dem dann?
Ja, ich glaube, da gibt es dann, also weil es so unmittelbar ist, glaube ich, schon Verständnis auch. Also ich würde ihm sagen, bitte lass das und ja, weil einfach zu viel und zu schnell was passieren kann, weil ich war ja davor auch der Meinung, ja, was soll da passieren? Ja, wie? Ja, und dann ist auf einmal von der einen auf die andere Sekunde dann schnell gegangen, ja, und darum würde ich ja mit ihm da das ganz normal besprechen und dass er das halt auch dann lässt, ja, natürlich.
Ich finde, also ich habe ja zwei Töchter und man kann ja seine Kinder lange, oder man hat das Gefühl, man kann sie lange irgendwie beschützen, ne? So, wenn sie noch kleiner sind. Und dann kann man viele Sachen regeln, damit das irgendwie gut ausgeht. Und je größer sie werden, desto kleiner wird natürlich dein Einfluss. Hast du noch einen größeren Beschützerinstinkt, seitdem dir das passiert ist?
Ja, ich glaube schon, gerade was dann die Familie angeht und dass man das dann schon in sich trägt. Und da komme ich nochmal zu dem zurück. Da geht es immer darum, wenn es einen selber passiert, ja, wenn man Blödsinn macht, dann kriegt man die Rechnung präsentiert und man bezahlt sie auch am Ende, ja. Aber wenn du einen Blödsinn machst oder irgendwie jemand anders gefährdet und das passiert, weißt, das glaube ich, das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf.
Hm. Bringen wir zurück zu Dietmar Hopp.
Gerne.
Danke, dass du uns da so mitgenommen hast, da in die Phase und dass du glücklicherweise auch jetzt wieder da so sitzt und noch gespielt hast, wie du jetzt eben hier bei uns zu Gast bist, Andreas. Dietmar Hopp ist, ich weiß gar nicht, könnte man den jetzt mit zwei, drei Vokabeln beschreiben, was er ist für die TSG? Also immer noch Mäzen, Finanzier? Oder kann man sagen, ohne Hopp geht es immer noch nicht?
Der Vater vom Verein würde ich ihn in drei Wörtern beschreiben. Drei, vier Wörtern. Dietmar ist, ja, hat sich das damals die Vision auch gesetzt, Bundesliga zu spielen. Und was er aufgebaut hat, auch an Infrastruktur, ist für mich beeindruckend und wie durchdacht das alles war. Und ja, es ist wirklich für mich, er war jetzt auch nach dem Freiburg-Spiel in der Kabine, das erste Mal, seit ich da bin und jetzt wirklich, glaube ich, ist das erste Mal seit ein paar Jahren. Und das war schon ein sehr emotionaler Moment auch für mich, weil ich gemerkt habe, dass ihm das auch sehr nahe geht. Ja, und er hat dann eine Runde gemacht, hat den Spielern dann zum Erfolg gratuliert und wir haben dann diesen Kreis auch gemacht und haben dann den Sieg nochmal angestimmt und da habe ich gemerkt, wie wie nahe ihm das geht, dass er das nochmal jetzt so erleben darf.
Und also er war dann mit im
genau,
Kreis.
Genau, ja, okay. Das war für mich emotional schon sehr schön, weil das sehe ich auch auf meine Aufgabe, dass der Dietmar bei allen Entscheidungen und auch solchen Momenten dann so nah wie möglich dabei ist.
Wissen die Spieler das, was du über Dietmar Hopp weißt? Also sind ja oft sehr junge Kicker, die sind noch nicht so lange da, wirtschaftlich erfolgreich, was er mit seiner Firma gemacht hat, soziales Engagement, jetzt ist er ja schon sehr, sehr betagt, wie du gesagt hast. Spüren die das, was er ist für diesen Verein?
Also die länger natürlich jetzt wie alle andere da sind, die Grischa, die kennen ihn natürlich auch aus den Jahren zuvor noch. Und ich versuche schon, auch wenn wir jetzt eine Vertragsunterzeichnung haben von einem neuen Spieler, den Verein so gut es geht auch in ein paar Sätze zu beschreiben. Und da kommt natürlich auch die Erzählungen von Dietmar Hopp, so wie ich das jetzt in den eineinhalb Jahren, wo ich da bin, dann erlebt habe. Und natürlich auch, wie viel er für die Region gemacht hat.
Ich glaube, er hat über 1 Milliarde in den Verein gesteckt auch. Ne? Das ist schon mal.
Ich glaube, mit Infrastruktur und Milliarde ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber schon natürlich, es waren ja auch andere Zeiten. Ja? Ich glaube, 2008 ist ja das Stadion gebaut worden. Und ja, schon Wahnsinn. Ja? Und ich glaube, was man auch nicht weiß, er hat dann noch einmal den doppelten Betrag, was du jetzt gesagt hast, dann auch für die Region noch einmal in soziale Sachen dann auch investiert, wie, habe ich schon gesagt, Kindergärten, Spielplätze für Krankenhäuser, für Einrichtungen. Und das ist schon über die Dietmar-Hopp-Stiftung, das ist schon Wahnsinn.
Und wenn er jetzt sagt, das war's, jetzt gibt's kein Geld mehr, geht's dann trotzdem?
Wir haben jetzt ja schon eine Phase begonnen, wo ich glaube, dass das sehr nachhaltig ist, ja, und wo man schon auch jetzt in der Saison, wo man sieht, auf Werte geschaffen haben, ja, das ist ja auch irgendwo der Weg, dass man dann junge Spieler holt oder aus der eigenen Akademie, die auch ja sehr, sehr gut ist und dann diese entwickelt und dann gewinnbringend verkauft. Das habe ich auch ja in Graz gemacht und darum bin ich auch geholt worden, dass man diesen Weg jetzt auch wieder konsequent dann auch fortsetzt, ja. Aber ich weiß, dass das im Fußball jetzt nicht immer möglich sein wird, ja. Es gibt Phasen, wo das jetzt in naher Zukunft möglich sein wird, aber dann wird sicher einmal Phasen geben, wo man wieder auf den Dietmar Hopp angewiesen ist. Und da geht es ja nicht nur, ob er jetzt eine Einlage oder ein Darlehen gibt, sondern da geht es ja auch um, dass die ganze Infrastruktur ihm gehört. Ja? Also ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, am Ende ist Dietmar Hopp noch immer der Vermieter. Ja? Und das muss man schon auch klar sagen. Und da kann er auch natürlich dementsprechend alles, weil es ja seines ist, gestalten, wie er möchte.
Verstehst du die sagen, ja gut, die haben halt einen Dietmar Hopp, ne? Ist ja klar, dass da alles geht, sagt ein anderer Verein, den haben wir halt nicht, ne? Also.
Ja, verstehe ich teilweise, ja. Ich glaube, er hat in den letzten Jahren dafür in vielen Stadien, wenn man das so ein bisschen am Rande auch von Österreich noch mitbekommen hat, sich viel anhören lassen müssen von den gewissen Fanblocks, Ultras, wo ich auch,
Ja, das war ja ganz böse. Ne,
ja, kein Verständnis, absolut kein Verständnis natürlich dafür habe, weil ich glaube, wenn man weiß, was er wirklich gemacht hat, auch für die gesamte Region, aber auch deutschlandweit mit Forschungen, dann glaube ich einfach, dann das wissen halt viele nicht. Ja, und verstehe ich ein bisschen natürlich in gewissen Situationen, aber natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß.
Also er freut sich sicherlich auf die Champions League. Wie ist denn der Plan? Also Christian Ilz hatte gesagt, Meisterschaft ist nicht unmöglich, sehr ambitioniert.
Die Gewinn der Meisterschaft, oder?
Ja.
Ja. Ja, das ist, da sieht man ja auch, ist Bayern einfach in einer anderen Liga. Noch einmal, die ziehen das durch. Wir spielen einen Zweierschnitt. 23 Spiele, 46 Punkte, ist historisch auch die beste Saison in der Geschichte der DSG, Stand heute. Und ich bin überzeugt, wenn wir den Schnitt fertig spielen, dann schaut es gut aus, sehr gut wahrscheinlich sogar. Aber wir wissen auch, dass das jetzt kein Selbstläufer wird, weil ein Bundesligaspiel zu gewinnen, da gehört viel dazu. Trotzdem muss ich sagen, dass die Mannschaft bis jetzt wirklich auch viele Spielphasen, Situationen Antworten hatte. Ja, und die Art und Weise, wie die Jungs auftreten, ist einfach beeindruckend, dass wir jetzt als Schwerpunkt gesetzt hatten, wir müssen einmal weniger Gegentore bekommen, ja, weil ich glaube, in den letzten fünf Saisonen haben wir immer über 60 im Schnitt, über 60 Gegentore bekommen. Dann ist es einmal schwierig, dass du vorne dabei bist, und da sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Aber auch die Art und Weise, wie wir nach vorne spielen. Ja, also das ist jetzt schon ein konstruktiver Fußball, der aber sehr zielgerichtet nach vorne geht und nicht irgendwie in ein Handballspiel geht, der dann auch für den Zuschauer wieder für das Auge fad ist, sondern wirklich auch in der Dynamik ein sehr spannender Fußball. Und das stimmt nicht positiv, trotzdem weiß ich, dass der Weg dorthin schon noch weit ist, und auch wenn es heute Thema war bei der DFL, die letzten Wochen da so sehe, dann muss ich schon auch die ein oder andere Entscheidung vom Schiedsrichter, wenn ich nur an das Spiel in München denke, wo ein Schiedsrichter nach 17 Minuten das Spiel kaputt macht, ja, mit einer Elfmeter-roten Karte, dann sind wir dann trotzdem noch sehr klein auf der Landkarte.
Aha. Aber dieses Schiedsrichter-Thema ist ja wirklich hoch, ne? Also das ist Wahnsinn. Also es nimmt ja jetzt gerade wieder eine Dynamik auf und an Fahrt. Und wenn das schon bei euch jetzt in der Versammlung da, die ihr gerade hattet, bei der DFL immer noch so heftig und so kontrovers diskutiert wird, bin ich mal auf den Ausgang gespannt. Was hat Knut Kirche denn gesagt am Ende, was er ändern will, vielleicht kurzfristig? Na, wir können ja jetzt nicht jedes Wochenende, aber machen wir ja eh.
Ich glaube, kurzfristig ist es schwierig. Ich glaube, dass die auch jetzt wirklich das Spiel gut aufarbeiten, dass die alles daran setzen, dass man da wieder schnell Ruhe reinbringt. Natürlich liegt es dann auch ein Stück weit an uns selber, ja, wie befeuern wir das dann auch am Ende, ja, als Sport. Aber ich glaube, jeder gut, weiß.
Uns ja auch.
Ihr auch, ja. Aber am Ende, glaube ich, ist ja das auch normal, ja, weil da geht es um zu viel. Ja. Man kann dann nicht sagen oder irgendwas kleinreden, wenn es so eine Situation wie in München, die ich bis heute ja absolut nicht nachvollziehen kann.
Du hast gesagt, wenn ich es gemütlich haben wollte, wäre ich in Graz geblieben. Jetzt bist du in Hoffenheim und danach?
Ja. Ist jetzt einmal ungemütlicher geworden zwischendurch. Erste Jahr sportlich, jetzt rundherum und trotzdem bin ich richtig froh, diesen Schritt dann auch genau zu diesem Verein gemacht zu haben, weil bin 1,5 Jahre da und weiß einfach, dass ich heute ein besserer Geschäftsführer, Sportdirektor bin wie in Graz, ja, weil du kommst trotzdem von Österreich hierher, hast das Double gewonnen, das ja wird dann auch gesagt, muss man auch in einer kleinen Liga schaffen, aber trotzdem bist am Anfang von allen Seiten der kleine Österreicher, der jetzt keine große Spielerkarriere hatte. Und das habe ich schon auch natürlich gespürt, gemerkt, so in der ersten Phase. Das ist jetzt natürlich, hat sich schon auch ein Stück weit gedreht.
Und wir Deutschen sind okay aus Österreicher Sicht?
Ja, mittlerweile schon. Na, definitiv. Also es ist natürlich immer wieder ein Thema, und umgekehrt haben wir auch die Ösis und das passt ja auch so. Da gibt es ja auch ein bisschen Geschichte dahinter, ja, aus dem Fußball. Aber ich fühle mich wohl, ich fühle mich auch im Kraichgau wohl. Das ist dann schon, ja, schon sehr nahe auch irgendwie zu meiner Heimat von der Kultur her, vom auch wie die Landschaft und so ist. Also das passt schon.
Ja, Ösi ist ein Schimpfwort irgendwie, ne? Das dürfen wir ja gar nicht sagen.
Ja, schon. Ja, für mich okay.
Ja, für dich okay. Ja. Es gibt einen schönen Satz, die Österreicher, also was die Deutschen zu den Österreichern sagen, zu I sagen die I, zu I sagen die Eck, zu Eck sagen die Connor, zu Connor sagen die Nobody. Das ist das Geflügelte bei uns. Naja, aber ich denke, dass wir doch echt gut miteinander auskommen. Also wir zwei sowieso.
Ja, stimmt, ja.
Und Österreich in Deutschland natürlich auch. Und mit dem Bauernhof, wenn du da wieder zurückgehst, das ist ein ganz später Plan dann, wenn es mit dem Fußball vorbei ist, und stellst die Kühe oder die Stiere dann in 4-4-2 oder 3-4-3 mit flacher 6 auf im Stall, oder wie geht das dann?
Also ich habe ja auch jetzt den, wo ich aufgewachsen bin, hat mein Bruder geerbt und weitergeführt auch, wo ich auch sehr froh bin, weil das ist ja auch jetzt irgendwo eine Entwicklung, die nicht immer klar ist, aber ich habe jetzt, wo mein Papa aufgewachsen ist, den haben wir schön hergerichtet und da habe ich jetzt auch mein, wenn ich in Österreich bin, meine Homebase, wenn man so sagen kann, und auch mein Kleiner ist gerne dort und haben wir zurzeit auch einige Tiere, wo mein Vater schaut, ja, Ziegen, Hühner, Hasen und auch ein paar Kühe, die aber meinem Bruder gehören, und irgendwann will ich schon wieder auch da zurück, und am Ende ist es ja auch ich habe mal im Spaß gesagt, auch jetzt ist es mit den Spielern und später ist der Handel auch wieder mal mit den Kühen. Also ist ja überall dann ja sehr ähnlich und schauen wir dann, dass ich dann schöne Stiere verkaufen kann. Ja.
Was wird dir dann mehr fehlen, der Transfermarkt oder die Kabine nach dem 3-0-Sieg, wenn du wieder auf dem Bauernhof bist?
Das war für mich auch nach dem Unfall wieder was, was ich richtig schnell wieder genossen habe. Diese Geruch der Kabine, mit dem Bus zu einem Spiel zu fahren. Das, ich glaube, wenn man mittendrin ist, man redet sich leichter dann auch, dann zu Hause zu sitzen am Bauernhof. Ich glaube, ich bin ja jetzt auch noch relativ jung in diesem Geschäft, mit nicht einmal 40, und habe da schon noch einige Jahre vor mir und will das auch unbedingt auch noch ja so lange wie möglich auskosten. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich einer bin, der dann mit über 60 jetzt noch immer in dem Fußball ja mal dumm läuft, aber vielleicht belehrst mir ja dann in 20 Jahren eines Besseren.
Ja, vielleicht. Und dein Sohn, wenn er sagt, Papa, ich will Profifußballer werden?
Alles gut, ja. Also bis jetzt wenig Interesse, eher Autos und eher Landwirtschaft, Kühe und so, passt auch gut. Gute Handwerker sind auch immer mehr gefragt. Also, aber wenn er Kicker wird, alles gut. Aber jetzt nicht mit dem, das kann ich heute hier sagen, nicht mit dem, dass ich dahinter stehe und jetzt dann mir die Spiele oder jedes Spiel anschauen werde und irgendwie der Besserwisser bin.
Andreas, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Danke.
Danke für die Zeit und für deine Offenheit.
Sehr gerne.
Das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media mit Andreas Schicker, im Moment alleiniger Geschäftsführer der TSG Hoffenheim. Nach vielen Irrungen und Wirrungen jetzt sportlich sowieso auf einem sehr guten Weg. Ein sehr interessantes Gespräch über ihn, über den Fußball und über all das, was ihn bewegt. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in langen Ausschnitten bei Sky. Ciao.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.